Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Heute haben wir es von Rechtsirrtümern, die es immer wieder mal gibt. Wir haben es von Linksausreissern, die immer wieder mal in Schleudern kommen. Also mit anderen Worten, man muss einfach steuern können. Um Steuern geht's nämlich jetzt als erstes. Richtig Steuern, das ist dann, wenn man die Steuererklärung bekommt, man muss all die vielen Fältchen ausfüllen, die Zahlen, die man mit Steuerausweis und mit Lohnausweis und alles zwar vorhanden hat. Das ist eine ziemliche Bütze. Also eigentlich gibt's da auch ein paar Tricks. In den letzten Jahren ist das Ausfüllen immer ein bisschen einfacher geworden. Man muss nicht mehr unbedingt eben von Hand ausfüllen, sondern man kann das sogar am Computer machen. Espresso hat letzte Woche Tipps gegeben, wie man die Steuererklärung am effizientesten kann machen. Und der Steuerexperte, der Kurt Wittmer von der Beratungsfirma KPMG, hat nachher eine Stunde lang am Telefon Fragen von Hörerinnen und Hörern von Ihnen also beantwortet. Jetzt ist Anita Richner bei mir. Anita, was hat denn die Leute am meisten interessiert?
Ja, also ein Thema, das das Espresso-Publikum ganz stark beschäftigt, das ist das Thema Pensionskasse. Viele Leute wollten wissen, ob man einen sogenannten Einkauf in die Pensionskasse kann von den Steuern abziehen kann. So einen Einkauf kann man machen, wenn man an einer früheren Stelle zum Beispiel schlechtere Pensionskassenleistungen gehabt hat oder längere Zeit auch nicht geschafft hat. Die Beiträge kann man dann nachzahlen und dem sagt man eben Einkauf. Das lohnt sich auch, meint der Steuerfachmann Kurt Wittmer.
Steuerrechtlich ist es wirklich interessant. Für diejenigen Leute, die einen Lohnausweis haben, ist das eigentlich eine von den wenigen Möglichkeiten, wie man steuerbare Einkommen kann reduzieren kann. Und das ist ja so, dass man in der Regel nachher die Einkäufe, die man machen durch die Pensionskasse, dass man die zu 100% vom steuerbaren Einkommen abziehen kann. Es gibt aber auch hier bestimmte Regeln, die man einfach beachten muss. Und die muss man wirklich im Einzelfall, muss man die nachher anschauen.
Also ein Einkauf in die Pensionskasse, das kann man abziehen, das wirkt sich positiv aus auf die Steuerrechnung. Wie ist es denn, Anita Richner, wie ist es denn mit den Einzahlungen in Säule 3a?
Die im letzten Jahr eingezahlt haben, die können für die Steuerperiode 2008 maximal 6.365 Franken abziehen. Ein Vorteil ist da, dass man selber entscheiden kann, wie das Geld angelegt werden soll, also bei einer Bank oder bei einer Versicherung.
Was lohnt sich jetzt mehr? Die Einzahlung in eine dritte Säule oder wenn man sich einkauft in die Pensionskasse?
Das muss man wirklich ganz individuell anschauen. Bei einer Pensionskasse-Einkauf ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man abklärt, wie gut dass die Kasse da steht. Wenn sie eine starke Unterdeckung hat, also viel mehr Pensionierte als Aktive, dann sollte man sich das wirklich sehr gut überlegen. Und eine Unterdeckung haben ja im Moment verschiedene Kassen. Ein Einkauf in die Pensionskasse und die Einzahlung in die dritte Säule, das kann man auch miteinander kombinieren. Also ganz konkret heisst das, man kann sich mit einem gewissen Betrag einkaufen und auch den Maximalbetrag in die dritte Säule einzahlen. Dann ist beides von den Steuern abzugsfähig. Interessiert hat die Hörerinnen und Hörer am Espresso-Steuertelefon auch, wie man die Pensionskasse Rente muss versteuern. Dazu nochmal der Steuerexperte Kurt Wittmer.
Da hat vor allem sind Fragen gekommen nachher, wie das aussieht, ob man dann die Pensionskassenrente wirklich zu 100% muss versteuern. Und es ist ja so nachher, vor allem eben die Leute, die vielleicht auch mit anderen Rentnern diskutieren. Früher hatten wir eine Übergangsregelung gehabt, dass die Pensionskassenrente nur zu 80% müssen versteuert werden. Neu ist aber so, seit dem 1. Januar 2002, dass die Renteneinkünfte zu 100% versteuert werden. Und das ist einfach etwas, was auch im Steuerharmonisierungsgesetz so geregelt ist und was von der Seite her, glaube ich, relativ klar ist.
Und Fragen hat es auch gegeben, wie es steuerlich aussieht, wenn man anstatt Rente Kapital aus dem Pensionskassenguthaben bezieht.
Das kann aus steuerrechtlicher Sicht kann das unter Umständen interessant sein, weil eben das Renteneinkommen wird ja zu 100% versteuert und die Kapitalbezüge, die werden privilegiert und separat mit dem übrigen Einkommen veranlagt. Und da tut ja der Dreck Bundessteuer, tut das zu einem Fünftel von den ordentlichen Tarifen erheben und Kantone, da kommt es wirklich sehr stark darauf ab, in welchem Kanton dass man steuerpflichtig ist. Dort gibt es aber auch in allen Kantonen eine privilegierte Besteuerung von diesen Kapitalbezüge.
Viele Fragen sind gekommen zum Thema Eigenmietwert. Das betrifft die Leute, die also ein Haus haben oder eine Eigentumswohnung. Anita Richner, vielleicht müssen wir doch noch mal erinnern daran, was ist jetzt Eigenmietwert eigentlich?
Ja, der sogenannte Eigenmietwert, der sollte gleich hoch sein wie der Mietzins, den man überkäme, wenn man das Haus oder die Wohnung würde vermieten. Haus- oder Wohnungsbesitzer müssen den Eigenmietwert als fiktives Einkommen versteuern. Die Espresso-Hörer wollten wissen, ob die Kantone den Eigenmietwert dürfen nach Stufen anpassen. Dazu sagt der Steuerexperte Kurt Wittmer.
Das ist natürlich so, dass da eigentlich ein Einkommen muss versteuert werden, wo man eigentlich cashmässig gar nicht sieht. Und der Eigenmietwert, wenn der angepasst wird, dann stellt sich immer die Frage, ob dann der angepasste Eigenmietwert, ob der dem Marktwert entspricht oder ob der Marktwert tiefer ist als der Eigenmietwert. Und wenn man wirklich Indizien hat für das, dass der Mietwert, wie man effektiv an Dritte könnte vermieten, dass der tiefer ist als der Eigenmietwert, dann hat man wirklich sehr gute Karten, dass man gegen den neu festgelegten die Eigenmietwerb von der Steuerverwaltung könnte Einspruch erheben. Die Erfahrung zeigt aber in der Regel, dass es a. sehr schwierig ist, dass man vergleichbare Werte ermitteln kann und dass auf der anderen Seite in der Regel der Eigenmietwert relativ moderat festgehalten wird.
So viel zum Eigenmietwert. Wir haben es jetzt vom Kapitalbezug, von Pensionskassenrente. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Kann man Kosten im Fall von einer Krankheit abziehen? Auch das haben Espresso-Hörerinnen und Hörer von Kurt Wittmer wollen wissen.
Da sind ja dann vor allem eben auch Fragen gekommen, nachher, welche Kosten, dass man effektiv abziehen kann und auch welche Belege, dass man beilegen muss in der Steuererklärung. Und da ist es so nachher, dass man grundsätzlich alle Krankheitskosten, die man hat, die kann man in der Steuererklärung zum Abzug bringen. Wobei es in den meisten Kantonen so ist, dass einfach 5% vom Nettoeinkommen vorher nachher effektiv muss abgezogen werden. Dass also mit anderen Worten nicht 100% von den Krankheitskosten können zum Abzug gebraucht werden, sondern dass zuerst der effektiv selbstbehalten muss abgezogen werden.
Jetzt gehen wir zu der Steuererklärung zum Ausfüllen allgemein. Anita Richner, wenn ich nicht will, kann ich es einfach ins Altpapier geben.
Das empfiehlt sich nicht, nein.
Also, aber wenn einem das jetzt also wirklich Mühe macht, dann lohnt es sich vielleicht einen Treuhänder zu Hilfe zu nehmen, wo einem das macht?
Das kann sich unter gewissen Umständen lohnen. Also wenn man zum Beispiel komplizierte Verhältnisse hat, Wertschriften, vielleicht nur einen Haufen Liegenschaften und man nicht mehr allein zu schlagen kommt, dann ist das sicher nur ratsam, einen Treuhänder beizuziehen. Der muss das auch wirklich sorgfältig machen, haftet auch dafür. Also zum Beispiel, wenn er neu mit dem Abzug würde, vergessen. Das gilt übrigens auch für einen Studenten, der einem bei der Steuererklärung hilft, sagt der Steuerexperte Kurt Wittmer.
Die Frage ist nachher einfach immer nachher, ob der Student das auch entgeltlich machen tut oder nicht. Wenn der Student das entgeltlich machen tut, dann ist auch ein Student, der ist dann auch haftpflichtig nachher für Schaden, den er mit seiner Arbeit in dem Sinn verursachen tut. Und darum ist es auch nicht ganz so empfehlenswert eigentlich für Leute, die sich im Steuerrecht innen nicht wirklich sattelfest bewegen tun, dass sie da effektiv auch die Steuerberatungsdienstleistung anbieten tun. Weil es ist natürlich so, wenn man irgendwo einen Abzug vergessen tut, dann kann das relativ schnell ins grosse Geld gehen.
Also aufpassen und vielleicht Hilfe holen. Danita Richner und Kurt Wittmer von der Beratungsfirma KPMG, die haben Hörerfragen zu den Steuern und Steuererklärung beantwortet. Sie hören Espresso.
Espresso.
Espresso, das Konsummagazin. Wir haben es jetzt nächstens gerade von Rechtsfragen, von Rechtsirrtümern mit unserer Rechtsfrau Doris Slongo. Aber zuerst kommt das da. Das sind Konsumnachrichten, heute präsentiert vom Tommy Dettwiler.
Der Telefondienstanbieter Orange hat ein Problem bei der Rechnungsstellung für die Telefongebühren. Wegen einem Systemfehler sind Anrufe auf sogenannte Lieblingsnummern, die je nach Abonnement gratis sein, verrechnet worden. Bis jetzt wissen wir von rund 200 Kunden, die von diesem Systemfehler betroffen sind, bestätigt Orange gegenüber Espresso. Der Telefonanbieter will die Beträge, die die Kunden zu viel eingezahlt haben, automatisch bei der nächsten Rechnung wieder abziehen. Zur Kontrolle überprüfen wir jetzt also nochmal die Rechnungen von rund 1 Million Kunden, sagt die Orange-Sprecherin Therese Wenger.
Die Überprüfung läuft noch, aber wir gehen nicht davon aus, dass wir noch sagen wir, eine grössere Anzahl betroffene Kunden finden. Sollte es aber noch Kunden geben, die Zweifel haben, können sie selbstverständlich jederzeit bei uns anfragen.
In der Schweiz ist das Küngelfleisch knapp und das, obwohl die Schweizerinnen und Schweizer eigentlich immer weniger von dem Fleisch essen. Seit dem letzten Herbst die Fernsehsendung «Kassensturz» Bilder gezeigt hat, wie schlecht Küngel in Ungarn gehalten werden. Seitdem verkaufen die Grossverteiler nur noch Schweizer Küngelfleisch. Und da gibt es jetzt eben noch zu wenig Produzenten, um das Bedürfnis abdecken. Wie aber ein Küngelhändler im Landwirtschaftlichen Informationsdienst gesagt hat, melden sich immer mehr Bauern, die wollen Küngel züchten. Langfristig dürfte es also wieder mehr Schweizer Küngelfleisch geben. Wer ein Päckchen oder einen Brief verschickt, egal ob ins In- oder Ausland, der kann das ab sofort klimaneutral machen. Die Post geht mit gutem Beispiel voran und verschickt selber ihre Versände mit einem Klimabatzen. Das heisst, ein Brief oder ein Päckchen kostet bis zu 10 Rappen mehr und das Geld fließt dann in ein Klimaschutzprojekt, das zum Beispiel vom WWF ausgewählt worden ist. Der Klimazuschlag ist freiwillig. Wer will, kann ihn am Schalter zahlen oder auch im Internet. Schwarze Occasionsautos sind in der Schweiz am beliebtesten. Für sie haben die Konsumenten im letzten Jahr am meisten gezahlt. Die schwarzen Autos haben die silbrigen Occasionen überholt, die vorher die Rangliste vom Internetvergleichsdienst Comparis angeführt haben. Auch blaue, rote, grüne und weisse Autos lassen sich gut verkaufen. Schlusslichter sind, wie schon in den Vorjahren, die Farben Orange, Bordeaux und Violett.
Das ist Espresso am 8:58. Da ist ein Gast nach dem anderen. Da wechselt einmal die eine Person das Mikrofon. Jetzt haben wir dann gerade einen neuen Gast da, einen altbekannten Gast. Es geht nämlich um Rechtsfragen.
Stimmt das so?
Ist das?
Stimmt das? Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Espresso gibt Antwort.
Mein nächster Gast also ist unsere Rechtsexpertin Doris Longo. Guten Morgen, Frau Longo.
Guten Morgen, Herr.
Wir haben also an dem Mittwoch wieder Hörerfragen zum Thema Recht. Das ist schon seit mehr als 3 Jahren so. Heute haben wir die Rechtsfrage Nummer 175. Ein kleines Jubiläum also. Ja, tolle Frage. Es gibt natürlich unendlich viele Fragen in Sachen Recht, oder? Grund für ein Rechtsfrage-Spezial also. Darum beantwortet die Rechtsfrage heute nicht nur eine Frage aus der Hörerschaft, sondern gerade ein paar. Und zwar solche, die immer wieder kommen, wo sie uns daheim stellen, wo immer wieder Thema sind. Zum Thema Rücktritt von Verträgen, Zahlungsfristen, Umtausch, Garantien und AGBs. Was ist das für eine Rechtsform, AGB?
Die Rechtsform? Also die allgemeinen Geschäftsbedingungen,
Allgemeine Geschäftsbedingungen natürlich, das ist keine AG im üblichen Sinn. Also, für das ist also Doris Longo bei uns. Gut, gehen wir um die durchbrennende Reihe noch durch. Zuerst zum Thema Rücktritt von Verträgen. Da kommt Espresso immer wieder Mails über und Briefe. Hörer meinen, sie können aus einem Vertrag aussteigen. In den ersten Tagen, nachdem man einen Vertrag unterschrieben hat oder weil es aus ihrer Sicht die Leistung nicht erbringt oder nicht stimmt. Doris Longo, ist das wirklich möglich?
Jein. Der Grundsatz ist, pacta sunt servanda, das haben die alten Römer schon gesagt, das gilt auch bei uns, Verträge sind zu halten. Wenn man also mal einen Vertrag abgeschlossen hat, dann gilt er. Es gibt nur wenige Ausnahmen und eine davon zum Beispiel ist das Haustürgeschäft, wenn man also zum Beispiel auf einer Garfahrt oder bei einem ähnlichen Anlass einen Vertrag abgeschlossen hat, gilt das als Haustürgeschäft, da kann man in 7 Tagen zurücktreten oder auch die Verträge, die einem auf der Strasse angetragen werden, das sind auch sogenannte Haustürgeschäfte und auch da kann man in 7 Tagen zurücktreten, aber das sind wirklich wenige Ausnahmen. Man kann natürlich auch explizit das Rücktrittsrecht vereinbaren, dann würde es auch gelten.
Wie ist es denn, wenn man sich geirrt hat oder getäuscht worden ist, da muss man doch zurücktreten können?
Ja, natürlich. Wenn man sich wirklich über etwas Wesentliches geirrt hat, was für beide Seiten erkennbar ist, das ist wie eine Vertragsgrundlage, das ist wichtig, und man hat sich darüber getäuscht, dann gibt es eine Möglichkeit, dass man sagt, der Vertrag ist nicht für mich verbindlich, ich habe mich geirrt. Als Beispiel zum Beispiel, wenn Verkäufer und Käufer beide bei einem Occasionsauto davon ausgehen, dass es ein unfallfreies Auto ist und dann stellt sich nachher heraus, dass das Auto vorher einen Unfall hatte. Das ist so ein Irrtum, wo dann der Käufer kann sagen, da habe ich mich geirrt, der ist für mich nicht verbindlich, der Vertrag. Oder dann auch, wenn man vom Verkäufer absichtlich getäuscht worden ist. Zum Beispiel, wenn der Teppichhändler einem garantiert oder sagt, einfach, das ist ein echter, handknüpfter Teppich und es stellt sich nachher raus, dass es eben ein Maschinenteppich ist, dann ist man getäuscht worden und auch dann kann man sagen, der Vertrag ist für mich nicht verbindlich, weil ich getäuscht worden bin.
Jetzt gibt es ja immer wieder Hörerinnen und Hörer, die haben etwas bestellt und es wird nicht geliefert, der Vertrag besteht. Kann man dann, wenn der Lieferant nicht liefert, vom Vertrag quasi zurücktreten?
Ja, das gibt eine Möglichkeit, dass ein gültiger Vertrag, wo man eigentlich nicht könnte zurücktreten, weil der wird jetzt erfüllt, da muss man beide Seiten sich dran halten. Und der Lieferant zum Beispiel bei einem Tisch, sagen wir, ein Verkäufer liefert den Tisch nicht, der bestellt worden ist, dann hat der Käufer die Möglichkeit, aus dem Vertrag rauszugehen, weil er möchte ja einen Tisch haben und er will ihn dann neu miteinander kaufen. Aber gerade sehr, den Vertrag mit dem Käufer den ersten zuerst aufzulösen. Und das geht nur so, dass er dem Verkäufer eine Frist setzt und sagt, bis dann muss ich den Tisch haben. Und wenn er dann innerhalb von dieser Frist nicht liefert, kann der Käufer von dem Vertrag zurücktreten, muss aber, das ist unbedingt der Fall, sonst geht es nicht, sofort nach Ablauf von dieser Frist dem Verkäufer sagen, jetzt ist fertig, jetzt will ich den Vertrag nicht mehr. Er kann das übrigens auch schon in dem Brief, wo er die Frist ansetzt, mitteilen, wenn Sie bis zum Ablauf von dieser Frist nicht liefern, dann tritt ich von dem Vertrag zurück, dann gilt das hiermit als schon ausgesprochen.
Das ist jetzt im schriftlichen Fall, gilt das mündlich auch?
Das gilt genauso mündlich. Also alles, was über die Verträge jetzt da gesagt wird, das gilt sowohl für mündliche als auch für schriftliche. Die privaten Verträge im Alltag werden ja oft oder in der Regel mündlich gemacht. Zum Beispiel, wenn man telefonisches Hotel bucht oder wenn man Kiste Wein bestellt.
Mhm. Gehen wir zum zweiten Thema, Rechtsirrtum, wo es immer wieder einen Haufen Fragen gibt. Zahlungsfristen von Rechnungen. Doris Longo, da meine ich einen Haufen Leute, man hätte 10, generell 10 oder sogar 30 Tage Zeit zum Zahlen. Stimmt das so in der Form, 10 oder 30 Tage?
Das gibt's nicht. Es ist so, dass wenn man nichts abgemacht hat über Zahlungsfrist, dann gilt das Obligationenrecht und dort drin steht, dass ein Vertrag sofort muss und darf erfüllt werden von beiden Seiten. Also die Lieferung kann sofort verlangt werden und der Lieferant, der die Ware geliefert hat, kann sofort Zahlung verlangen. Man kann aber natürlich abmachen, dass eine gewisse Zahlungsfrist eingeräumt wird. Und das passiert oft via allgemeine Geschäftsbedingungen, wenn man das akzeptiert hat. Oder dann kann es auch sein, dass der Verkäufer oder der die Rechnung stellt, auf der Rechnung schreibt, zahlbar in 10 oder in 30 Tagen, dann gibt er das Recht, ohne dass er das müsste. Das wäre also freiwillig.
Also die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, da lohnt sich das sehr gut zu lesen, in dem Fall aufmerksam natürlich.
Immer, ja. Wenn man sie akzeptiert hat, okay, und sie geltet.
Nächstes Thema da im Espresso zur Rechtsirrtümer oder eben Rechtsfragen. Umtausch von Waren, das ist ja auch so ein das Thema, das immer wieder kommt. Da gibt es klassische Beispiel vom Weihnachtsgeschenk. Das gefällt einem nicht. Ich will das jetzt also einfach umtauschen. Und da habe ich natürlich das Recht dazu. Also ich kann einfach ganz sagen, stopp, ich will das nicht mehr. Etwas
nicht. Das Recht hat man eben nicht. Aha. Weil auch da, Vertrag ist Vertrag.
Nicht mehr schenken.
Nicht mehr schenken. Oder dann eben einfach leben mit dem, was der Schenker einem geschenkt hat. Man kann natürlich im Laden versuchen, den Pullover, der jetzt blau ist, in den grünen umzutauschen. Wenn das der Laden macht, dann ist das wunderbar. Aber eben, es ist eine reine Kulanz vom Laden. Anders ist, wenn der blaue Pullover ein hat, dann reden wir nicht von einem so freiwilligen Umtausch, sondern dann reden wir von einer Garantie. Dann hat der Beschenkte oder einfach der, der es gekauft hat, das Recht, den Pullover zurückzubringen und hat das Recht darauf, einen neuen, gleichen, aber einwandfreien Pullover überzukommen. Oder
muss,
dann das Geld
muss er dann das Ding auch mitbringen, den Coupon?
Ja, man muss auf irgendeine Weise beweisen, dass man den Pullover dann dort gekauft hat.
Mhm.
Ja.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Quittungen zu behalten. Ganz wichtig. Umtauschen heisst ja meistens dann nur möglich, wenn man auch die entsprechenden Quittungen
hat. Ganz wichtig.
Gut, jetzt bleiben wir noch bei der Garantie. Das ist ein Durchbrenner bei der DRS1-Rechtsfrage von Hörerinnen und Hörern von Ihnen daheim. Welche Garantiefrist gilt jetzt generell 50 in der Schweiz?
Es gilt die gesetzliche Garantie von einem Jahr, wenn man nichts anderes abgemacht hat. Wenn man mehr abgemacht hat, wenn der Käufer einem 2 Jahre offeriert, dann gilt das, was man abgemacht hat. Aber meistens ist es so, dass wenn man eine andere Garantie überkommt, aber immer wenn man die abmacht, dann gilt sie. Aber die Garantie ist dann oft nicht so gut inhaltlich, wie das vom Gesetz her ist. Zum Beispiel sagt dann der Verkäufer in der Garantie, dass er das Recht hat, das Gerät zu reparieren, anstatt dass er ein neues muss geben. Oder dann wird darin bestimmt, dass der Verkäufer keine weiteren Kosten muss zahlen, keinen Umtrieb muss zahlen am Käufer, wo aber gemäss gesetzlicher Regelung unter Umständen müsste gezahlt werden.
Was ist denn, wenn man bei einem Gerät auf dem Garantieschein nur ein halbes Jahr Garantie gibt?
Ja, wenn man das abgemacht hat, dann gilt das. Wenn man es nicht abgemacht hat, dann hat man die gesetzliche Garantie von einem Jahr. Und auch da, Achtung, es kann sein, dass so etwas in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht, wo man eventuell mündlich oder eben durch einen Mausklick oder schriftlich akzeptiert hat.
Ja, akzeptiert ist gut, oder? Ja. Was heisst das?
Also akzeptiert heisst einfach, man muss bewusst Ja gesagt haben dazu. Eben, wenn man per Internet würde bestellen mit einem Mausklick oder dann über den Ladetisch, dass man das gesagt bekommt und sagt, jawohl, das ist gut, oder dann wieder der Regel, wenn man von allgemeinen Geschäftsbedingungen redet im Laden, dann geht es darum, dass man die unterschreibt. Das, was auf der Rückseite hellgrau klein gedruckt steht, dass das für einen gelte. Und es gilt dann auch, wenn es etwas Aussergewöhnliches wäre, aber bezüglich Garantie zum Beispiel, würde so etwas auf jeden Fall gelten.
Und das braucht es nicht in Zeugen, wenn ich jetzt nur mit dem Verkäufer zusammen bin, quasi, dass noch jemand muss zuhören, dass ich das gesagt habe?
Natürlich immer der, der behauptet, muss verweisen. Wenn der Verkäufer behauptet, wir haben die allgemeine Geschäftsbedingungen nicht abgemacht, müsste er es beweisen und darum meistens wird das ja schriftlich gemacht.
Beim Thema Garantie gibt es offenbar auch Rechtsirrtümer auf der anderen Seite, also nicht beim Konsument, sondern beim Verkäufer. Sind das für die?
Ja, der Verkäufer meint oft, wenn man ein Gerät zurückbringt, das erleben wir alle im Alltag, er könne es reparieren, man müsse da 2 Wochen warten, bis das Gerät wieder zurückkommt. Und das ist nur dann der Fall, wenn man es wirklich so abgemacht hat, im Moment beim Kauf. Das ist aber oft eben nicht so. Und dann müsste man sich halt durchsetzen für sein eigenes Recht, dass man das Recht hat, eben ein neues Gerät überzukommen. Oder dann, wenn das nicht möglich ist, das Geld zurück.
Was heisst jetzt ein neues Gerät genau? Wenn zum Beispiel ein Computer nur ein Teil kaputt ist, nur die Festplatte, muss der Verkäufer nur die Festplatte ersetzen? Oder muss er mir einen anderen?
Das geht richtig reparieren. Das wäre eigentlich ein Reparieren vom Computer. Und das ist nicht gemäss Gesetz. Wenn man also nichts Spezielles abgemacht hat über die Garantiesituation, dann muss der ganze Computer ersetzt werden. Respektive, der Käufer kann natürlich akzeptieren, dass der Verkäufer einfach die Flashplatten ersetzt. Aber er hätte das Recht zu sagen, nein, ich möchte einen nigelnagelneuen Computer. Oder das Geld zurück, wenn das nicht möglich ist.
Okay. Alles gut. Das ist einfach kein Problem. Kann man sagen, ich wollte das Geld zurück, das Gerät hat jetzt einen Schaden gehabt, jetzt will ich das Geld wieder.
Ja, das ist gemäss Gesetz so, dass man kann sogenannt wandeln und das Geld zurückverlangen. Aber der Verkäufer kann einem ein gleiches Gerät liefern, das man eben bestellt hat, das ursprüngliche Gerät, ein einwandfreies, und dann muss er nicht das Geld zurückgeben.
Okay. Wie ist es denn, wenn auf einem Garantieschein der Verpackung steht, dass man bei einem Defekt nur einen Anspruch hätte auf eine Reparatur, nicht aber auf ein neues Gerät?
Wenn das auf dem Garantieschein steht und man vorher das aber nicht abgemacht hat, wenn so der Garantieschein zum Beispiel aus der Packung rausflattert, wenn man Kaffeemaschinen auspackt und man das dann zur Kenntnis nimmt, dann ist das nicht vorher abgemacht und dann gilt es auch nicht. Dann hat man die freie Wahl, will man die Garantie, die da auf dem Garantieschein steht, will man die akzeptieren. Oft ist es zum Beispiel 2 Jahre gegenüber der gesetzlichen Frist von 1 Jahr. Aber eben mit den Einschränkungen, wie wir vorher gesagt haben, das ist dann die Wahl vom Käufer, auf was er sich berufen
will. Gut. Sagen wir noch etwas, was ist mit der Garantie beim Kauf?
Wie bitte?
Was ist mit dem Garantie beim Kauf? Gibt es noch Spezialitäten?
Ja, also was ich da noch sagen will, ist, es ist wichtig, dass man ein Gerät sofort, oder überhaupt was man kauft, sofort prüft, ist es in Ordnung. Ausprobiert, der DVD, den man gekauft hat, austestet, alle Funktionen, weil wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann muss man sofort reklamieren, weil wenn man zu spät kommt, wenn man nicht sofort kommt, sondern erst im Laufe der Zeit, ein paar Tage, ein paar Wochen später, dann ist es eigentlich das Garantierecht verwirkt, also verloren. Wenn man mit einem Velo, das man vor einem Monat gekauft hat, jetzt zum Händler zurückgeht und sagt, ja, die Bremsen sind schon nach 3 Tagen kaputt gegangen, dann sagt, oder darf der Verkäufer sagen, ja, das ist zu spät, wenn sie jetzt erst nach einem Monat kommen. Also da muss man sehr aufpassen, dass man, wenn man einen Mangel entdeckt, sofort kommt und reklamiert beim Verkäufer.
Und wenn man immer falsche Buchstaben tippt, dann ist man unter Umständen eben selber die Schuld beim Computer und nicht der Hersteller oder eben der Verkäufer. Das war die Rechtsfrage speziell zum Thema häufige Rechtsirrtümer. Merci vielmals, Doris Longo.
Ist gern geschehen.
Ich wünsche einen schönen Tag. Und wenn ist es Ihnen das letzte Mal passiert, dass Sie etwas zurückgebracht haben?
Ja, es kommt ab und zu vor. Ich habe mich etwas schon gewehrt und mit Erfolg, wenn man darauf besteht, das ist mein Recht, es funktioniert oft. Vielleicht muss man den Filialleiter verlangen.
Und auch ein bisschen Mut haben.
Richtig.
Offenbar. Und Zivilcourage. Gut. Nächsten Mittwoch beantwortet unsere Rechtsexpertin wieder eine konkrete Frage von Ihnen, meine Damen und Herren daheim, wenn Sie uns eine Frage stellen. Falls Sie eben so eine Frage hätten, wo ihr im Alltag auftaucht ist, dann schicken Sie uns die Frage kurz und bündig formuliert, entweder per Internet oder per Brief oder Karte auf dem normalen Postweg, DRS 1 Espresso 8042 Zürich. DRS 1 Espresso 8042 Zürich. Und aus allen Zuschriften wählen wir jede Woche eine aus.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.